kennen alle eine Zugfahrt und da sitzen die Kumpels an einem Tisch, aber sie reden nicht miteinander, sie schauen sich nicht an, sondern jeder schaut so in sein Handy und hat irgendwo wo ganz anders hin gerade seine Parallelwelt. Ja? Zeitalter der Kommunikation sorgt nicht automatisch für Menschen, die keine Einsamkeit mehr kennen. In Deutschland haben wir 17 Millionen Alleinlebende. Ja? Wahnsinn, ne? 17 Millionen Alleinlebende. Und das ist natürlich, das fördert natürlich Einsamkeit. In England haben sie es erkannt und extra ein Ministerium eingerichtet für Einsamkeit. Da gibt es einen Minister oder eine Ministerin und die ist nur dafür mit ihrem Ministerium zuständig, dass die Leute nicht so einsam sind. Dass man irgendwo Wege und Mittel und Methoden findet, weil auch dadurch die Selbstmordrate gestiegen ist. Also Einsamkeit wirklich ein ganz schönes Thema, also ein ganz schön breites Thema. Manche sagen, es gibt so drei Arten von Einsamkeit. So der innere Kreis ist, wenn man keinen intimen Partner hat, also keine Vertrauensperson, ist man einsam. Aber es gibt zum Glück noch eine zweite, etwas obere Ebene, wenn man keine Freunde hat. Und noch eine dritte Ebene, und die haben manche auch nicht, wenn man zu keiner festen Gruppe dazugehört. Und wenn das alle drei Ebenen betrifft, dann ist man richtig einsam. Ne? Man hat keinen Intimpartner, keine Vertrauensperson, man hat keine Freunde. Über ein Hallo und so geht's nicht hinaus. Und die Basis jeder Freundschaft ist Vertrauen. Und wenn man gesagt bekommt, ich vertraue dir nicht, kann es keine Freundschaft geben und Gemeinschaft. Und wenn dann noch die fehlende Zugehörigkeit zu einer Gruppe da ist, dann ist es richtig hart. Allein, nie allein und dennoch einsam, da ist ja so ein gewisses Paradox drin. Man kann also auch einsam sein oder man kann nie allein sein und trotzdem einsam. Und andersrum, man kann einsam sein, obwohl man allein ist. Allein sein und einsam sein ist nicht unbedingt identisch. Nicht allein sein und nicht einsam sein ist auch nicht unbedingt identisch. Man kann viele Menschen um sich herum sein, haben und todeinsam sein. Man kann wenig Menschen um sich herum haben und ist nicht einsam. Dieses Thema liegt auf einer anderen Ebene. Hat auch mit unseren, wie wir drauf kommen, auch mit unserem Herzen natürlich zu tun. Denn wenn man überlegen möchte, was ist die Definition für Einsamkeit, findet man das nicht so richtig in der Literatur. Jeder interpretiert so ein bisschen von seinem Gefühl her und summiert einiges und meint, das ist jetzt Einsamkeit, dann bist du einsam. Ich selber würde es so definieren, einsam bist du, wenn du dein Herz mit niemandem teilen kannst. Da kannst du noch so viele Leute um dich herum haben, selbst in der Ehe oder in der Familie. Wenn du aber mit niemandem dein Herz teilen kannst, bist du einsam. Und wenn du nur einen Menschen hast und für diesen einen Menschen der Liebste bist und mit diesem einen Menschen dein Herz teilen kannst und sonst niemanden hast, bist du nicht mehr einsam. Also meine Definition, Einsamkeit bedeutet, einsam bin ich, wenn ich mein Herz mit niemandem teilen kann. Dann bin ich einsam. Das heißt also, ich kann mit niemandem über meine Pläne sprechen. Ich kann mit niemandem über meine Anfechtungen sprechen. Ich kann mit niemandem über meine Gefühle sprechen. Ich kann mit niemandem über mein Versagen sprechen und über meine tiefsten Freuden und Sehnsüchte. Ich kann mit niemandem wirklich drüber reden. Dann bin ich einsam. Dann bist du einsam, selbst wenn du verheiratet bist oder Kinder hast oder sonst noch einen Haufen Leute um dich rum hast. Das ist Einsamkeit. Ich kann mit niemandem mein Herz teilen. Das will Gott natürlich nicht. Denn Gott selber sagt in seinem Wort, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Da meint er nicht, dass er 10 Leute um sich rumlaufen hat, sondern dass er sein Herz mit jemandem teilen kann. Es ist nicht gut, wenn du das nicht kannst. Es ist nicht gut, wenn du für dich alleine und in dich verschlossen lebst. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen und Gott ist ein höchst kommunikativer Gott. Gott ist in sich selber eine tiefe, liebevolle Innigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist der Gott der Bibel und deswegen ist es ein dreieiniger Gott, weil Gott Liebe ist und weil Liebe sich mitteilt und weil Liebe das Gegenüber braucht, um zum Du zu finden, zur Identität. Und wenn Gott uns so als sein Gegenüber schafft, hat er uns dazu bestimmt, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir nicht einsam sind und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Natürlich gibt es auch eine positive Einsamkeit, geht aber an die Grenze von Alleinsein. Eine positive Einsamkeit, jemand sagte mal, wer nicht einsam sein kann, kann auch nicht gemeinsam sein. Und wer nicht gemeinsam sein kann, kann nicht einsam sein. Diese beiden bedingen sich. Eins, wenn ich einsam sein kann, nicht muss, sondern kann, dann kann ich auch gut Gemeinschaft leben. Wenn ich gut Gemeinschaft leben kann, dann kann ich auch mal einsam sein. Wer einsam ist auf Kosten von Gemeinschaft, weil er nicht Gemeinschaft will oder kann, der hat eine kranke Einsamkeit. Wer Gemeinschaft haben will und lebt, weil er nicht einsam sein kann, der hat eine kranke Gemeinschaft auf Dauer. Es bedingt einander. Wer in einer gesunden Gemeinschaft mit Menschen lebt, lernt auch und kann auch gerne mal einsam sein. Mit sich oder mit Gott. Und wer das nicht kann, bitte mach dich auf den Weg und lern das und halt das aus und halt das durch. Irgendwann kommst du daran nicht vorbei und dann holst du dich ein wie eine Lawine. Und wer nicht gemeinsam sein kann mit anderen in guter Weise, klar, der tut sich auch schwer. Also es bedingt sich, gemeinsam sein und einsam sein. Früher hat man oft gesagt, Mensch, da muss ich erstmal in die Stille gehen. Oder muss ich mal in die Wüste gehen oder in die Abgeschiedenheit, so wie Jesus, ne, der sich immer wieder zurückzog, einsam, alleine auf einem Berg und dann ins Gespräch kam mit seinem himmlischen Vater, um wieder Kurs zu nehmen. Wo geht's lang? Wer bin ich und wo geht's hin? Wo ist mein Ankerpunkt? Franz Kafka sagte, was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Karl Lagerfeld, den nicht jeder mögen mag, sagt, Einsamkeit ist die Voraussetzung für Erfolg. Du verlierst deine Kreativität, wenn du nonstop im Rampenlicht stehst. Und der Schauspieler Ben Kingsley, er spielte Gandhi und so weiter, er meinte, wer sich allein langweilt, ist auch zu zweit nicht sehr unterhaltend. Ich will nur damit sagen, es gibt auch eine Einsamkeit und auch ein Alleinsein und das kann sehr produktiv sein, sehr erholsam sein, sehr inspirierend sein. Ja, es ist sogar notwendig, um Gemeinschaft richtig leben zu können, weil man dann etwas mitbringt aus dem Verborgenen, weil man da etwas mitbringt von dem, was man empfangen hat. Und weil man da nicht nur in der Gemeinschaft erwartet und empfangen muss, sondern ist jemand, der mitbringt. Aber wenn wir von Einsamkeit reden, auch heute Abend, dann ist natürlich auch ausschlaggebend diese negative, diese ungesunde Seite, dieses sich quälen als ein einsamer Mensch, wo man vielleicht sagt, wie der Mann am Teich Bethesda, der da 38 Jahre krank liegt und Jesus ihn fragt und so weiter und sagt, ich habe keinen Menschen. Und das ist fürchterlich. Und das ist schmerzhaft. Da gibt es 7-8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und da ist jemand, der sagt, aber ich habe keinen Menschen. Wenn es darauf ankommt oder überhaupt, ich bin ganz alleine. Würde mir wünschen, sehnsüchtig, aber ich bin in meinem Herzen völlig und von Grund auf einsam. Einsamkeit, Gründe, es gibt Umstände, die dazu führen, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir hatten das mit Krankheit und Quarantäne. Da kann man erstmal nicht viel machen. Das ist verordnet und so weiter. Oder wenn jemand ins Gefängnis kommt vielleicht. Oder wenn jemand sehr lange mit einem vertrauten Menschen zusammengelebt hat. Mein Vater hat ja meine Mutter verloren Anfang dieses Jahres. Die waren bald, ja, 65 Jahre, ne, glaube ich, verheiratet, sind miteinander durch dick und dünn gegangen, haben nicht nebeneinander hergelebt, haben alles besprochen, gemeinsam geglaubt und so weiter, 9 Kinder großgezogen. Und dann ist die Frau weg, von heute auf morgen irgendwo. Und da hat man einen zutiefst vertrauten Menschen, mit dem man das Herz geteilt hat, mit dem man Glauben geteilt hat, Liebe geteilt hat und all die anderen Dinge verloren. Und eine solche Lücke kann man nicht ausfüllen. Und viele Menschen empfinden an dieser Stelle eine tiefe Einsamkeit, die andere nicht verstehen und auch nicht sagen sollten, ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, okay, stell dir das mal vor. Also einsam durch Krankheit, einsam, wenn jemand ins Gefängnis kommt, einsam vor allem, wenn man einen vertrauten Menschen verloren hat. Durch Tod, Wegzug, manchmal auch Scheidung oder was immer auch dazu geführt haben mag. Und wer natürlich dann auf einer Säule sich gründet, wie eine Fabrik, die nur einen Kunden hat, und diese eine Säule und der eine Kunde bricht weg, dann ist da nicht mehr viel. Und nochmal wieder aufbauen ist im Alter schwieriger als in jungen Jahren. Mutter Teresa, die ja nicht mehr lebt, sagte, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Sie hat ja in Kalkutta ihr Leben verbracht, bei den Ärmsten der Ärmsten. Und sie sagt, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut, die es gibt. Einsamkeit, quälende, negative Einsamkeit. Es gibt Umstände, und die haben wir nicht ganz in der Hand, die dazu führen. Aber Einsamkeit, und das ist vielleicht so die unangenehmere Sache, Einsamkeit, würde ich sagen, zu 90% selbstverantwortlich, selbstverschuldet. Und liegen auf dem Bereich der Selbstverantwortung. Jetzt kann man nicht immer so tun, Mensch, wenn jemand ganz einsam ist, ist er nur ein Opfer und nur zu bedauern. Alle sind schlecht, keiner will was wissen, das Schicksal ist auch noch nicht gut gewesen und die Eltern haben mir das mitgegeben und hier in der Gemeinde und da und hü und hopp, überall und immer. Sondern ich würde persönlich sagen, zu 90% trägt man selbst die Verantwortung, wenn man einsam ist. Gott hat uns zur Gemeinschaft erschaffen. Und Gott hat uns zu Menschen gemacht mit allem, was dazugehört. Wenn ich zutiefst einsam bleibe, trage ich im Normalfall selbstverständlich dafür die Verantwortung. Und da ist sicherlich ein Punkt, wenn jemand in tiefer Einsamkeit stecken bleibt, so drückt das mal Reinhold Rute aus in einem Buch, der diesen Bereich sowieso stark betont. Ein Bereich, warum jemand da tief drin steckt, ist die Ich-Haftigkeit des Menschen. Da hast du vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht, wenn du ein Dauereinsamer bist, dass es auch daran liegen könnte, dass du ein sehr ich-hafter Mensch sein könntest. Wenn, dann weißt das nur du alleine. Dass du vielleicht jemand bist, der sich immer um sich selbst dreht. Und wer sich nur um sich selbst dreht, dreht sich an Gott und Menschen vorbei. Es kommt immer wie ein rüber, als wäre ich ein Opfer. Aber in Wirklichkeit bin ich dafür selbst verantwortlich. Und manchmal steckt Stolz dahinter, manchmal Arroganz, manchmal die Neigung zum Narzissmus, dass ich in mich selbst und in dem, was ich sage, tue oder schreibe, verliebt bin. Und insgeheim stolz bin, anders zu sein wie die anderen und ganz hinten noch so ein bisschen blinkelnd denke, die sind ja eigentlich auch blöd. Ne? Ich will mich ein bisschen distanzieren, ein bisschen zurücksetzen, ein bisschen abheben. Das kommt nicht so deutlich rüber, aber es steckt eben häufig, und das sagen gläubige Psychologen aus der Praxis, das steckt ganz häufig hinter Einsamkeit dahinter. Und es spricht meine Selbstverantwortung an, dass ich mich frei mache vom Narzissmus, vom Stolz, von dem Drehen um mich selbst. Ich bin nicht der Mittelpunkt derer, die jetzt zusammenkommen. Müssen nicht alle auf mich schauen, auf mich warten und nachfragen und gucken, sondern ich bin tatsächlich einer von vielen. Das geht schwer ein. Wir sagen einerseits von Gottes Seite her, du bist ein ganz besonderer Mensch. Das stimmt. Es gibt keine zwei gleichen Menschen, genauso wie es keine zwei gleichen Schneeflocken gibt, anscheinend. Stellt euch das mal vor. Ja, es stimmt. Du bist ein ganz besonderer Mensch, aber nicht besonderer als die anderen. Und alle, die hier sitzen, sind jeder Einzelne ein ganz besonderer Mensch, nicht nur du. Ein ganz besonderer Mensch. Aber wer besonderer sein möchte, wird ins Leere laufen und in die Einsamkeit und neigt zum Narzissmus. Wenn ihr eure Kinder erzieht, dann bringt euren Kindern bei, dass sie ganz besondere Leute sind. Du bist ein ganz besonderes Kind, besonders wertvoll. Aber lass sie auch lernen, dass sie nicht besonderer sind wie die Kinder anderer Eltern. Zieht sie nicht vor, seid nicht parteiisch und so weiter und so fort. Sie sind ganz besonders, aber nicht besonderer, weil das geht am Ende mal daneben. Einsamkeit, so hier von Reinhold Rute, hängt oft mit Ich-Haftigkeit des Menschen zusammen und dadurch wird man ein etwas komischer Mensch und irgendwann ist es dann auch so, dass Leute nicht gerne mit einem zusammen sind, sich auch nicht öffnen und vielleicht sogar mal einen Bogen, einen kleinen Bogen, zumindest innerlich, um einen herum machen. Ursachen für Einsamkeit, sicher, es gibt Verhältnisse und Umstände, da haben wir keinen Einfluss. Und wer davon betroffen ist, tut uns leid und wir müssen uns auf den Weg machen, das zu durchbrechen. Aber oftmals und meistens trägt der einsame Mensch auch die eigene Verantwortung. Nicht nur die Ich-Haftigkeit führt dahin, sondern wie die Bibel sagt, auch Schuld und Sünde in meinem Leben. Sünde in der Bibel, Schuld bedeutet immer Trennung, bedeutet immer, da ist eine Mauer dazwischen. Schuld und Sünde bedeutet immer, da ist ein Graben, da zerbricht Beziehung. Und wenn du in deinem Leben Schuld und Sünde festhältst, etwa Unversöhnlichkeit oder nicht vergeben wollen, oder du lebst in irgendwelchen permanenten Sünden, du hältst darin fest, dann wirst du merken, dass dich das einsam macht. Es trennt dich von Gott, der dich als Gegenüber erschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm. Es trennt dich auch von Menschen. Da kannst du zusammensitzen und lachen und weinen miteinander, aber da ist eine Mauer dazwischen, weil du dich versündigt hast, weil du schuldig geworden bist. Da muss nicht nur die Ehe gebrochen worden sein, sondern es kann Betrug sein, es kann sein, ich rede über jemanden permanent schlecht, dann ist da eine Mauer. Ich gebe immer irgendwelchen Leuten und Umständen die Schuld, aber nie mir selbst. Und es bauen sich Mauern auf und Schuld trennt, Schuld und Sünde macht einsam. Also ich weiß noch, wenn wir da, wo ich mit meiner Familie in Norddeutschland um den Essenstisch gesessen habe, wenn ich was ausgebockt habe, so war's. Ne? Und noch keiner wusste es, aber ich wusste, irgendwann kommt mein Vater dahinter. Ich saß auch am Tisch. Und die haben geredet und gelacht und wir haben diskutiert und gesprochen und hin und her. Das war die Zeit der Gemeinschaft. Ich habe sogar mal mitgesprochen, alles. Aber ich war einsam, saß ich in der Runde. Ich saß einsam. weil da in meinem Herzen Schuld war, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil Sünde trennt. Judas im Neuen Testament war einer von den Zwölfen, war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und man kann wirklich sagen, ja, er war dabei, als wäre er einer von den Zwölfen. Aber in seinem Herzen war er von allen getrennt. Er liebte das Geld, er war ein Dieb und es reifte der Plan, Jesus zu verraten an seine Feinde. Und selbst noch beim Abendmahl, bevor er Jesus verriet, saß er mit am Abendmahlstisch oder wie immer die da gelegen und gesessen haben. Und als Jesus sagte, einer wird mich verraten, wusste noch niemand, dass das der Judas war. So getarnt war das. Aber er wusste es in seinem Herzen. Deswegen Sünde und Schuld in meinem Leben, in deinem Leben, macht einsam. Wir erwarten von der Sünde dann Erfüllung für unser Leben. Und wir steigern die Sünde, um daran satt zu werden und werden doch immer isolierter und immer einsamer und kommen immer mehr weg von Gott und von Menschen. Am Ende sind wir beziehungsunfähig. Und da kann nur Jesus heraushelfen, weil er am Kreuz für deine Schuld und Sünde und für meine übrigens auch gestorben ist. Weil er mit seinem Blut bezahlt hat, weil wir ablegen können, weil wir ehrlich werden können, weil wir unser Herz mit Jesus teilen können, ihm alles sagen dürfen und Befreiung auch erleben können. Denken wir an den Zachäus, der das Geld liebte und die Leute betrug. Und dann sagt Jesus, heute muss ich in dein Haus kommen. Und das hat ihn so überwältigt, dass er das Geld zurückgab, doppelt und dreifach, so viel ich weiß, an die Armen, die er betrogen hat. Er wurde ein neuer Mensch, weil Jesus ihn frei machte von der Geldliebe und vom Betrug. Und Jesus in sein Herz kam, nicht nur in sein Haus. Einsamkeit lässt mich nicht nur ein Opfer sein. Dann bist du auf einem falschen Weg. Das ist zwar populär in der heutigen Zeit, in einer psychologischen, humanistischen Zeit, wo man das Gewissen nicht mehr anspricht, sondern nur noch die Befindlichkeit. Aber daher würde ich dir eine schlechte Botschaft weitergeben, wenn ich sage, du bist Opfer, sondern in erster Linie, das kommt sicher auch mal dazu, aber in erster Linie bin ich selbst verantwortlich. Und ich muss aus meiner Ich-Haftigkeit herauskommen, vielleicht sogar Selbstverliebtheit. Und ich muss meine Schuld und meine Sünde loswerden, denn sie macht einsam und sie verdreht mein Herz. Ich sehe das so ein bisschen im Alten Testament bei diesem Propheten Elia. Der hatte Großes für Gott geleistet, nachdem 3, 3,5 Jahre kein Regen kam, er sich auch verstecken musste auf dem Karmel, dann dieser Sieg über die Baalspriester und dann kam der Regen auch. Und Jezebel sagte, ich werde dich töten und er rennt in die Wüste und schmeißt sich auf den Boden und will sterben. Er war fix und fertig. Und dann später, als Gott ihn einholt in seiner Situation, da sagt er 2-mal, ich habe keinen Menschen. Ich bin ganz alleine. Also das Problem von dem Elia war, er war ein Einzelkämpfer. Und da kann man sehr stolz werden. Als Einzelkämpfer kann man sehr und guckt. Ich bin ganz alleine. Kein einziger in Israel glaubt so an Gott wie ich. Niemand ist so fromm, niemand ist so treu, niemand ist so mutig, niemand ist so tapfer, niemand hat so viel für Jesus getan, niemand ist theologisch und dogmatisch so sauber wie ich. Ich bin der Letzte. Da ist niemand mehr. So war das bei ihm. Irgendwo hat sich das entwickelt. Da ist niemand mehr. Und nachdem er das alles Gott gesagt hat, und das ist ja ein guter Schritt, die Bibel sagt mal, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wenn also Herz zu Herz kommen soll und Einsamkeit durchbrochen werden soll, dann schütte dein Herz, das ist ein tolles Bild, schütte dein Herz vor Gott aus. Geh auf die Knie, sag ihm alles, wie es hier ist, sag ihm auch, was dir stinkt. Und Elia sagte, mir stinkt es, dass ich alleine bin und keiner so glaubt wie ich. Aber dann kommt auch die Antwort Gottes und Gott sagt zu ihm, hey, da sind noch 7.000, die haben ihre Knie nicht vor Baal gebeugt. Da sind noch 7.000, die haben ihn nicht angerufen. Die sind mir treu, die gehören zu mir. Die hatte der Elia gar nicht gesehen. Und das hatte ihn in die Einsamkeit geführt, aber auch in die Ich-Haftigkeit. Und am Ende wollte er sterben. Da war vielleicht ein klein wenig Hochmut eingezogen. Ich weiß alles besser. Wenn ich einen Ratgeber brauche, dann Gott, aber keine Menschen. Und Gott macht fast alles über Menschen. Hui, ganz schön demütigend, ne? Und Gott begegnet ihm neu in diesem sanften Säuseln vom Neuen Testament mit dem Evangelium. Evangelium richtet auf, Evangelium macht heil, Evangelium macht gesund, Evangelium stellt Beziehungen her, verbindet. Als Paulus zum Glauben kam, er bekehrte sich auf dem Weg nach Damaskus, er flog vom Pferd, die Sonne brannte runter, ein helles Licht noch. Er war blind und kam dann zum Glauben und bekehrte sich. Ein paar Verse später heißt es, und er suchte oder er hielt sich zu den Jüngern. Er war mit Gott ins Reine gekommen. Er hat Vergebung erfahren, Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und indem er Gemeinschaft mit seinem Schöpfer und Erlöser gefunden hatte, suchte er auch die Gemeinschaft mit denen, die dazugehören. Als ließe es sich nicht trennen. Wer zu Gott kommt, kommt zu den Menschen. Wer zu Gott kommt, kommt zu den Brüdern und zu den Schwestern. Anders geht das nicht. Und dem Elia wurde gesagt, noch 7000. Und im Evangelium begegnete Gott ihm ganz neu. Und dieses Evangelium brachte ihn zurück in die Kommunikation. Er bekam einen Auftrag. Er holte ihn raus aus dieser Verzagtheit. Und Gott stellte ihm den Elisa an die Seite. Er hatte Prophetenschüler, aber die waren kein Gegenüber, das waren Schüler. Aber Elisa war jemand auf Augenhöhe. Mit dem konnte er sein Herz teilen, die Anliegen Gottes, seine Gesinnung und alles andere. Einsamkeit. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir brauchen Menschen, denen wir uns öffnen können. Da gehört ein Stück Demut dazu. Ja, wir brauchen Jesus selbst, der gesagt hat, ich bin alle Zeit bei euch. Und damit Jesus meine Einsamkeit durchbrechen kann, muss ich eine Beziehung zu ihm haben. Sonst ist Gott nur eine Dogmatik und eine Formel. Irgendwo ein objektives, okay, aber ich möchte doch mein Herz mit ihm teilen. Ich möchte doch mein Herz vor ihm ausschütten. Und so eine Beziehung zu Jesus Christus, die darf wachsen. Und sie muss gepflegt werden. Und da brauchst du Zeiten, die du dir suchst und einteilst, wo du auf ihn hörst in seinem Wort, wo du mit ihm ins Gespräch kommst. Da brauchst du vielleicht Spaziergänge, um im Wald zu singen. So mache ich das gerne mal. Oder mit ihm zu ihm zu reden, dein Herz vor ihm auszuschütten. Da brauchst du eine Geschichte mit dem lebendigen Gott, mit Jesus, die du im Rückblick reflektieren kannst, damit du merkst, ob er dich führt oder nicht. Das geht doch nicht punktuell. Und so eine Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel, sondern nimmt uns Jesus mit Geduld und Liebe in seine Gemeinschaft und die Gemeinschaft des Vaters und des Heiligen Geistes mit hinein. Und ich darf jetzt dazugehören zu dem lebendigen Gott. Und er ist kein stummer Götze. Er ist kein Hinweisschild, und da steht's nun mal. Sondern er ist lebendig. Und er möchte mein Ohr. Und er möchte meine Augen. Und er möchte mein Herz. Und er will mir ganz nahe sein und lädt mich jeden Tag neu ein. Komm doch zum Thron der Gnade und der Herrlichkeit Gottes. Ich warte jeden Tag. Es ist Audienz. Und schade um die Tage und Jahre, wo Gott vergeblich wartet. Und du sagst, wo ist denn Gott? Und Gott sagt, ich bin da. Warum kommst du nicht? Schütte dein Herz aus. Pflege die Gemeinschaft mit mir. Du darfst du sagen zu diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den ganzen Kosmos, alles in seinen Händen hält. Und dann darfst du sagen, du und Papa. Du kannst dich irgendwo hinstellen und sagen, das alles gehört meinem Papa. Der hat das gemacht. Das ist nicht herrlich und schade, wenn man das nicht auskostet, nicht schmeckt und nicht davon trinkt und nicht da bei diesem lebendigen Gott, bei Jesus Christus, zu Hause ist. Peter Maffael, manche kennen den ja noch, er schreibt ein Lied und darin heißt es, lieber Gott, wenn es dich gibt, brich dein Schweigen und lass uns nicht allein und hilf uns aus der Einsamkeit. Und genau das hat doch Gott getan. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus, ganz nahbar. als ein kleines Kind und hat auf dieser Welt gelebt und hat gelitten und ist für uns ans Kreuz gegangen, wie wir eingangs hörten, hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der die ewige Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Vater hatte. Er hat diese Finsternis und diese Einsamkeit und Verlassenheit ertragen, damit du sie nicht mehr ertragen musst. Und durch diesen Jesus Christus versöhnt bist mit Gott, mit deinem Schöpfer, der dich als Ebenbild erschaffen hat und zur ewigen Gemeinschaft mit sich selbst. Ja, Gott hat das durchbrochen. Wir können nicht zu ihm, aber er ist zu uns gekommen. Und dann sagt er, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich habe kein Patentrezept für deine persönliche Einsamkeit, auch in Bezug auf Menschen. Es hat eine Geschichte. Und eine Geschichte kann man nie einfach so wegzaubern. Sondern um eine Geschichte zu ändern, muss man einen Weg gehen und trainieren. Aber der erste Schritt ist, in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Von ihm her eröffnet sich auch der Weg zu den Menschen. Von ihm her gibt es Befreiung aus Selbstmitleid, spielt dabei auch eine große Rolle, und Ichhaftigkeit. Von ihm her gibt es Befreiung von Süchten, die einsam machen, und von Schuld und Sünde. Deswegen komm zu Jesus. Das ist der erste und entscheidende Schritt. An Jesus vorbei werden wir uns mit 1000 Tipps und Lebensweisheiten abmühen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und morgen ist schon wieder vergessen und verpufft, was wir heute meinten, so klug zu wissen. Komm zu Jesus. Das ist der erste Schritt. Und er eröffnet dir den Weg. Er gibt dir seinen Geist. Und den brauchst du, um Veränderung in deinem Leben, auch aus der Einsamkeit heraus, zu finden. Ein Rest Einsamkeit wird immer bleiben. Und es wird am Ende meines und deines Lebens einen Tunnel geben. Und durch diesen Tunnel wird niemand mit dir mitgehen. Nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht dein Glaubensbruder, nicht dein Kumpel, nicht dein bester Freund. Am Ende deines Lebens wird es einen dunklen Tunnel geben und da musst du ganz alleine durch, in tiefster Einsamkeit. Kein Mensch wird da mit dir gehen. Keiner. Und es bleibt sozusagen niemanden erspart. Und davor haben viele Angst. Auch die Angst vor Corona hängt manchmal ein bisschen damit zusammen. Davor haben viele Angst. Sie haben Angst, weil sie mit diesem Tunnel nicht versöhnt sind. Weil er wie ein Feind, wie ein Gespenst, wie eine dunkle Macht auf sie zukommt. Die Bibel aber sagt, ja, kein Mensch geht mit dir durch diesen Tunnel. Aber Gott würde ja mit dir da durchgehen. Jesus möchte dich da ja an die Hand nehmen. Und er möchte mit dir durch diesen Tunnel gehen. Und er ist das Licht und wird ihn sogar hell machen und dich hinüberführen an das andere Ufer. Das würde Jesus alles machen, denn er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und weil Jesus den Tod besiegt hat und weil er mit seiner Hand dasteht und dich einst mal an deine Hand nehmen möchte in aller Einsamkeit des letzten Weges und dich hindurchführen will, weil er das alles macht und tut, wird es höchste Zeit, dass du dich mit dem Tod versöhnst. Der Hebräerbrief sagt, er ist nicht mehr dieser Feind, der letzte Feind. Weil Jesus dein Freund sein möchte, weil er der Todesüberwinder ist. Und ob du morgen stirbst oder übermorgen stirbst oder ob du an Covid stirbst oder Autounfall stirbst oder Lungenentzündung oder Malaria oder jeden Tag sterben 700 an Krebs übrigens, egal woran du stirbst und wie alt du wirst, das ist es schon seit Jahrtausenden in dieser Welt mit dem Sterben. Und das wird es auch in Zukunft sein. Du kannst diesen Weg getrost gehen, wenn du mit dem Tod versöhnt bist. Und das geht nur durch Jesus. Und das gibt Geborgenheit. Das gibt Kraft. Das durchbricht doch heute schon die Einsamkeit deines Herzens. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diese Versöhnung mit dem Tod durch Jesus Christus hast, weil er diesen Tod für dich gestorben ist am Kreuz. Weil er auferstanden ist von den Toten, weil er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist das nicht herrlich? Wo gibt es denn das sonst? Wäre man doch dumm, wenn man das ausschlägt. Hast du eine bessere Lösung? Bitte, gib sie mir. Gibt es aber nicht. In keiner Religion, in keiner Ideologie, in keiner Zeitströmung gibt es nur bei Jesus. Und den gönne ich dir von ganzem Herzen. Und den liebe ich auch für mein Leben, für heute, für morgen und in alle Ewigkeit. Jesus ist das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Nimm's doch zu Herzen. Sag mal an dieser Stelle Amen und bete noch mit uns. Herr, ich danke dir, dass du in diese Welt und auch in unsere Einsamkeit hineingekommen bist. Dass du uns getragen hast und ertragen hast. Und dass du jeden Einzelnen einlädst, sein Herz für dich zu öffnen. Sein Herz mit dir zu teilen. Mit dir, der du Gott bist in Ewigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass du mit jedem Einzelnen redest. Und dass die unter uns, die keinen Frieden haben, die nicht an deiner Hand in diesen Tunnel hineingehen würden, dass sie aufwachen und die Zeit deiner Freundlichkeit ergreifen und sich von deiner frohen Botschaft erretten lassen zum ewigen Leben. Danke, dass du dich öffnest und uns Gemeinschaft schenkst, dass du uns einlädst, dir zu gehören. Amen.